Herzlich willkommen zur ersten Sendung von einem Podcast-Projekt, das wir nennen Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner, ich begrüße bei mir
Tamino Muth.
Sehr schön, Begrüßung haben wir hinter uns gebracht. Wir möchten versuchen, in den nächsten Wochen und Monaten einen regelmäßigen Podcast auf die Beine zu stellen zum Thema Filme. Wir gucken sehr gerne Filme und wir reden sehr gerne über die Filme, die wir geguckt haben.
Vor allem das.
Ja, wir versuchen auch jedes Mal irgendwie zu verstehen, was der andere meint, wenn er sagt, der Film ist schlecht, aber wenn der Film in Wirklichkeit gut ist.
Ja, wir sind uns auf jeden Fall auch öfter uneinig als einig über Filme, würde ich behaupten. Zumindest graduell. Aber wir versuchen immer am Ende zumindest zu wissen, warum der jeweils andere den Film dann in der Weise sieht, wie er es tut.
Genau. Wir wollen auch gar nicht mal... Das ist jetzt eigentlich ein Sonderfall, dass wir tatsächlich einen Film auch im Kino geguckt haben, direkt aus dem Kino kommen. Ja. Das dürfen auch gerne ältere Filme sein. Es sind subjektive Auswahl, was wir noch gucken wollen oder was wir gerne besprechen wollen. Das kann auch älteres Zeug sein. Aber die erste Sendung heute geht es um den Film Iron Sky. Doch, bevor wir anfangen, über den Film zu reden, haben wir immer noch eine, zumindest geplant, eine kleine oder größere Verköstigung, weil zu einem gelungenen Filmabend gehört ja nicht nur ein Film, sondern es gehört auch irgendwie Süßigkeiten, ein gutes Bier. Und wir fangen heute an mit einer, wie ich finde, sehr, sehr merkwürdigen und etwas perversen Variante.
Soll ich das mal vorlesen hier?
Ja, sehr gerne.
Ja, wir haben hier ein Jim Beam Kentucky Straight Bourbon Whiskey plus Cola.
Also der Jim Beam Teil ist ja noch okay. Dann plus Cola, es ist ja auch noch irgendwie verständlich, aber das Ganze in Dosenform. Es ist schon fertig abgefüllt. Ist, glaube ich, eine 0,3, genau, eine normale Dose.
Und hier, ab 18 Jahren steht auch schön drauf.
Ich wurde nicht kontrolliert, das hat man mir so geglaubt.
Don't drink and drive.
Ich finde es einfach merkwürdig. Also ich verstehe nicht so ganz, für wen ist das jetzt gedacht? Weil, also ein Whisky ist ja ein Genussmittel.
Eben, und wenn man ja an Dosenbier denken würde, das ist ja nun nicht unbedingt die edelste Form von Bier.
Ja.
Also dann auf Whisky übertragen, so der Dosenwhisky.
Also ich weiß nicht, ist das für den Partygänger, der sagt, hey, auf dem Weg zum Club will ich noch ein Whisky-Cola trinken?
Genau, oder? Und es darf ruhig ein bisschen stärker sein.
Ja gut, aber machen wir die Dinger mal auf.
Auf jeden Fall.
Ich meine, das gehört nicht zum Whisky, das Geräusch.
Es dampft auf jeden Fall schon mal schön.
Prösterchen.
Ebenso. Ich bin echt gespannt.
Ich auch. Ja.
Oh, das ist wirklich gut.
Also ich bin normalerweise auch nicht so der Whisky-Cola-Fan. Also ich mag eher den Whisky pur.
Ja, ich eigentlich auch. Also ich trinke gerne Cola pur und ich trinke gerne Whisky pur. Mhm. Aber das passt wirklich gut zusammen.
Aber ich finde die Dosenform immer noch merkwürdig.
Ja, natürlich wird man so ein bisschen daran geführt, weil man ja Cola aus Dosen durchaus gewohnt ist.
Mhm. Also deswegen wundere ich mich über diesen Whisky-Geschmack, der die ganze Zeit
ja durchkommt. Ich freue mich, ihn wieder zu erkennen, weil ich mag ihn einfach sehr gerne. Aber dann, ja, dass er aus der Dose kommt, ist wirklich ungewöhnlich.
Kann man mal machen. Also, ich sehe halt nicht den Mehrwert gegenüber einem guten Whisky und eine Flasche Cola, die man sich dann halt zum Film selber abfüllt.
Also ich sehe gerade hier, Whisky-Gehalt 25%. Das ist ja auch nicht allzu viel. Also wenn ich mir sowas mischen würde, dann würde ich auch bestimmt mindestens 50-50 machen. Also dann würde ich eher den Whisky mit Cola verfeinern und nicht andersrum.
Na gut, ist ja nicht jeder so ein harter Alkoholiker wie du. Aber ist okay, kann man machen, oder?
Also mir gefällt es auf jeden Fall.
Ja?
Es ist bestimmt auch eine gute Möglichkeit, vielleicht den Whisky-Unerfahrenen so ein bisschen an den Geschmack zu gewöhnen, ein bisschen daran zu führen. Und damit man schon mal sich ein bisschen so an
diesen Nachgeschmack... Da gehört auch das Glas dazu, da gehört ein bisschen Eis. Also man kann es natürlich umfüllen, aber dann ist die...
Also vielleicht ist es für viele einfach, wenn man jetzt so nicht sonderlich gerne harten Alkohol trinkt, wenn man dann gleich so anfängt mit so Whisky pur, das ist vielleicht ein bisschen so der Sprung ins
kalte Wasser. Du kannst ja trotzdem Whisky-Glas, Eis, Whisky, Cola drüber, also... Naja, ist
okay, klar.
Ich finde die Dosenform einfach merkwürdig, das wollte ich sagen. Aber wir sind uns schon mal uneins beim Getränk, das ist doch schon mal sehr gut. Kommen wir halt zum eigentlichen Hauptthema, zum Film. Wie weit sollen wir da denn mal ausholen?
Tja, ich würde sagen, erzähl uns doch einfach mal, wie du mir von diesem Projekt erzählt hast. Oder wie hast du überhaupt davon erfahren?
Also ich habe von Iron Sky erfahren durch das sogenannte Internet. Ich glaube, das geistert schon seit 2 Jahren oder 3 Jahren, geistert das halt durchs Netz. Dieses Projekt Iron Sky, Nazis in Space, Nazis sind auf dem Mond. Ich meine, das ist eine absurde Prämisse. Und das wird natürlich dann sehr gerne verteilt und verlinkt und guck mal, wie cool ist das denn für eine Idee und so.
Was auch ungefähr meine erste Reaktion dann war.
Genau, ich habe dir den Trailer gezeigt vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten. Mhm. Und also das Ding ist, ich habe es vorher versäumt, das nochmal alles konkreter an mir anzugucken, aber so das, was so im Hinterkopf so mein Vorverständnis war, dass der Film kommt, glaube ich, hat man ja auch gesehen am Abspann, hauptsächlich aus Finnland. Glaube ich, Finnland,
Ach so,
Schweden.
Aus Finnland.
Ja, die Ecke. Ursprünglich irgendwie aus einer Gruppe, die, ich glaube, auch im Netz angefangen, so Star Trek-Parodien gemacht hat. Das ging dann irgendwie auch so weit, Fangemeinde, Gelder eingenommen und so, dass die da, glaube ich, auch einen eigenen Film draus gemacht haben in Finnland. Und das ist jetzt quasi so die nächste Evolutionsstufe, zu sagen, wir machen das jetzt nicht nur für uns und so lokal und im kleinen Rahmen, sondern wir machen jetzt mal einen richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Film. So. Und ich glaube, dass auch eine ganze Menge bei dem Film über so Crowdfunding lief. Ich glaube, da konnten ganz viele Leute, also es wurden, glaube ich, Spenden gesammelt im Netz,
genau,
Kleinstbeträge.
Das hast du erzählt, ja. Gab es denn überhaupt schon mal so richtig einen Film in dieser Größe jetzt, der durch dieses Crowdfunding finanziert wurde oder zumindest zum größten Teil?
Also da kenne ich mich echt zu schlecht so in der Filmszene, würde ich sagen, aus. Ich glaube nicht, dass es unbedingt das erste war. Ich weiß, dass das Crowdfunding ist halt so das aktuell so der neue heiße Scheiß generell. Also das wird irgendwie auch ziemlich stark jetzt bei Videospielen gemacht. Das ist halt eher so Projekte, wo sich nicht unbedingt Großabnehmer für finden lassen, dass man versucht, das über so, auch im Netz über Plattformen, versucht, direkt an den Kunden quasi zu gehen, zu sagen, wir gehen jetzt nicht über einen Publisher, der irgendwie sagen muss, das finden wir gut, sondern wir gehen direkt an die Kunden, die sagen, das finden wir so gut, wir schießen schon mal ein bisschen was vor und hoffen, dass was Gutes dabei rumkommt.
Weil bei Filmen hätte ich halt eher gedacht, dass es halt, wenn dieses Crowdfunding gemacht wird, dass es halt eher so kleine Filme sind, die man jetzt nicht unbedingt kennt. Und deswegen war ich ja wirklich sehr überrascht, wie viele Leute heute bei dieser Filmpremiere waren. Also das Kino war wirklich voll bis auf den letzten Platz.
Ja.
Wir konnten froh sein, dass wir uns unsere Karten reserviert hatten.
Ja, also wir sind direkt aus der Mitternachtspremiere. Es ist Ortszeit 2.28 Uhr. Wir sind direkt aus der Premiere gekommen. Und ja, ich war auch total überrascht, wie voll das Kino war. Im Nachhinein, also ich hatte ja zu dir gesagt, im Kino das gefühlte Durchschnittsalter ist irgendwie 23, gefühlt 13 teilweise. Fand ich aber eigentlich ganz cool, weil ich glaube, dass das so ein bisschen auch so die Entstehungsgeschichte widerspiegelt. So die Leute, die viel im Netz sind,
ja,
wissen
stimmt.
von diesem Film und sind so begeistert
also
genug.
Also auch gleichermaßen davon. Das Publikum, so die gleiche Schicht eigentlich.
Exakt, also ich glaube, mein Vater wird den Film nicht unbedingt gut finden.
Kann ich mir auch vorstellen, ja.
Aber gut. Kino war voll. Was gibt es zum Film selber noch zu sagen? Eine Menge deutsche Schauspieler.
Ja, der bekannteste mit Sicherheit Udo Kier.
Ja.
Die anderen, muss ich gestehen, kannte ich nicht.
Götz Otto war das noch? Der Generalstabsoberführer Adler?
Ja, ich wusste nicht, ob er mir bekannt vorkam. Also ich kann jetzt zumindest keinen bestimmten Film sagen, woher ich ihn kannte, ja.
Das Gesicht kam mir auf jeden Fall bekannt vor.
Aber den Film weißt du jetzt auch nicht, wo man ihn vielleicht draus kennen könnte.
Ich bin auch nicht so der deutsche Filmfan.
Ja, ich eigentlich auch also nicht. Ich kenne halt wirklich
ein paar mehr, glaube ich, als ich.
Ja, ich kenne so den einen oder anderen. Also ich kenne vor allem die ein bisschen bekannter sind, halt auch international. Ne?
Ja.
Also das Boot kenne ich oder...
Ne, den habe ich noch auf der...
Roland Rent kennst du auf jeden Fall auch.
Ja, klar.
Oder Das Leben der Anderen.
Den kenne ich auch noch nicht.
Ach ja, den kennst du ja noch nicht.
Nein.
Der steht auf jeden Fall noch an.
Das möchte ich übrigens schon mal im Vorfeld vorwarnen, dass ich glaube, meine Lücken sind größer als deine. Also wir können das als Running Gag jetzt schon mal einführen. Ich kenne Pulp Fiction nicht.
Oha.
Ich kenne ihn zur Hälfte. Es wird mir jedes Mal, wenn es ums Thema Filme geht, wir diskutieren.
Bitte nicht sofort abschalten an diesem Punkt.
Endet die Diskussion sehr schnell in, du kennst ja nicht mal Pulp Fiction.
Ja, aber man kann es auch positiv formulieren. Wir ergänzen uns, glaube ich, ganz gut, weil ich, glaube ich, mehr ältere Filme kenne und du dafür eher so die Filme aus den letzten 10 Jahren.
Mhm.
Also da hast du
das
auf jeden Fall einen durchaus breiteren Horizont, was das angeht.
Mhm.
Also da kenne ich wirklich nur die absoluten Highlights, würde ich sagen.
Aber ich bin auf jeden Fall gewillt aufzuholen.
Ja, ich natürlich auch.
Ansonsten Was gibt's also so als Prämisse zu dem Film? Gibt's sonst? Also es geht um Nazis im Weltall. 45, 44 haben sie irgendwie eine Mission auf den Mond gestartet, sind ausgewandert. Ja. Als letzte Kolonie ist die dunkle Seite des Mondes bewohnt, eben natürlich von Nazis.
Man darf sie ja nicht entdecken.
Man darf sie nicht entdecken. Und im Jahr 2018 schlagen sie zum Gegenangriff.
Das klingt doch auf jeden Fall schon mal spannend.
Also das waren meine ersten Gedanken. Und das ist die absurde Prämisse, bei der man sagen kann, warum ist da bis jetzt noch keiner drauf gekommen?
Also ja, eigentlich schon. Also es ist, ich mag sowas eigentlich echt sehr gerne, wenn ich von einem Film höre und ich habe das Gefühl, Mensch, das ist doch wirklich mal eine wirklich interessante neue Idee.
Ja.
Das siehst du doch sicher auch so, oder?
Ja, und da kann man ja auch so gleich mal die Keule, Kritikkeule schwingen und sagen, in Hollywood gehen ja langsam so die Ideen aus, die Remakes sind genau. Da. Die
bei jedem zweiten Film steht eine Nummer dahinter.
Ja, gut. Also eigentlich gar nicht so sehr das Thema. Das Thema ist Iron Sky.
Was waren deine Erwartungen an Iron Sky?
Meine Erwartungen? Also ich habe im Vorfeld, das ist eine sehr gute Frage, im Vorfeld habe ich versucht, auch so viel zu vermeiden, wie es ging an Informationen. Also ich habe jetzt auch nicht aktiv Informationen gesucht, dass ich gesagt habe, noch mehr Trailer oder schon andere Reviews oder so, weil die offizielle Premiere war, glaube ich, auf der Berlinale vor... Wann war die? Vor einem Monat?
Also es war, glaube ich, im Februar. Ich glaube, Ende Februar war die.
Ja, irgendwie sowas. Also der Film wurde schon vor dem heutigen Tage geguckt. Und ich habe so aus dem Augenwinkel was gelesen von, eher eine Enttäuschung. Mhm. Das war so meins. Aber die Prämisse und auch die Entstehungsgeschichte und auch das Drumherum hat mich immer noch genug interessiert zu sagen, ja, das will ich sehen und auch im Kino und das klingt nach einem coolen Abend auch.
Ja, also ich hatte, glaube ich, dann sogar noch positivere Erwartungen als du. Also
du warst sehr, sehr aufgeregt.
Ja, also ich war wirklich begeistert von dem Film, bevor ich ihn schon kannte eigentlich. Ich hatte das Gefühl, das kann wirklich was Besonderes werden. Und also ich mag eigentlich auch wirklich Filme, die ein bisschen ein Risiko eingehen und die vielleicht auch bei vielen Leuten durchfallen und ein bisschen grotesker sind. Also sowas wie Oldboy oder Pulp Fiction oder Inglourious Basterds, das sind auf jeden Fall mit meine Lieblingsfilme. Und ich hatte die Hoffnung, dass dieser Film zumindest in die Richtung dieser anderen Filme gehen könnte. Natürlich, er hat nicht so ein großes Budget gehabt und noch nicht die Schauspieler. Aber ich hatte halt gehofft, dass er zumindest so die Qualitäten in ähnlicher Weise erfüllen kann. Ja, was meinst du? Also, ich weiß, wie wollen wir anfangen? Es gibt, glaube ich, eine Menge zu sagen zu diesem Film. Ich weiß gar nicht.
Ja, es gibt eine Menge.
Ich weiß wirklich gar nicht, wo man da ansetzen soll.
Ich bin ja ein kleiner Cheater. Ich habe eben im Film versucht, ein bisschen so zwei, drei Stichworte mir aufzuschreiben.
Ich habe mich schon gefragt, was du da eigentlich immer machst. Ja. Ob du irgendwie bei Twitter schon postest, oh mein Gott, was ist das denn?
Nein, das hätte ich nein. Mein erstes Stichwort sind die Effekte.
Ja.
Das ging nämlich gleich großartig los mit Panoramashot und im Weltall und sowas.
Ja, da war ich
da nämlich kam auch eine Menge wirklich, aus dem Computer.
Aber das stimmt schon. Man hat gesehen, dass es aus dem Computer kam. Aber ich muss schon sagen, ich finde, es sieht sehr gut aus.
Ja, und deswegen habe ich mir das auch aufgeschrieben.
Und also, gerade halt, weil man ja weiß, dass dieser Film irgendwie mit einem Film wie Transformers halt, das wird halt ein Bruchteil dieses Budgets gewesen sein, was der für Effekte zur Verfügung hatte.
Aber ein schöner Vergleich. Ja. Ich glaube, Transformers hätte ich im Laufe der Diskussion auch nochmal angeführt. Aber hast du mal Traumschiff Surprise gesehen?
Ja, habe ich.
Und ich weiß noch, als der rauskam, wie stolz man damals war. Ich glaube, das Budget war so um die 8, 9 oder 10 Millionen Euro für einen deutschen Film. Gigantisches Budget. Und wie stolz man eben auch war, so diese erste Anfangssequenz eben mit einer Menge Weltraumschlacht und Verfolgungsjagd im Weltraum, wie stolz man eben darauf war, sozusagen das aus deutschen Landen produzieren zu können. Halt mal nicht nur in Hollywood, sondern eben abseits von Hollywood. Und daran musste ich mich gleich am Anfang erinnern, dass ich dachte, schön, dass sowas auch, ich weiß nicht, wer die Effekte gemacht hat, wo die herkamen, vielleicht kamen sie auch aus Hollywood, aber dass zumindest so ein vermeintlich finnischer Film oder europäischer Film zum einen die Mittel hat, aber auch die Umsetzung liefern kann, schöne Weltraum-Szenarien umzusetzen. Es sah nicht billig aus, es sah nicht irgendwie nach Schuhkarton aus.
Genau das. Also man hat natürlich immer gesehen, dass es animiert war. Mhm. Und wenn man genau hingeguckt hätte, hätte man natürlich auch gesehen, gut,
Also ich wage sogar den ketzerischen Vergleich zu Star Wars, also Episode 3. Natürlich nicht so dieses 30.000 Effekte auf einmal und du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst oder Transformers, aber handwerklich so in Ordnung, dass ich sage,
das glaube ich. Das Wichtigste ist halt, man guckt es sich gerne an und das, also man kann sich an den Effekten erfreuen.
Ja.
Und bei sowas wie Transformers, auch wenn die vielleicht besser animiert sind, man kann sich halt trotzdem nicht an diesen Effekten erfreuen, weil halt einfach nur der ganze Bildschirm flackert und man weiß nicht, was da passiert und vorne und hinten blinkt und da explodiert was und hier...
Und du weißt nicht, wo du hingucken sollst, wo
müssen die Augen jetzt sein? War natürlich hier überhaupt nicht so, sondern man hat immer genau gesehen, was gerade animiert wurde und was das animierte Objekt auch gerade tut, wo es sich hinbewegt, ne? Oder wenn eine Explosion zu sehen war. Also das hat mir sehr gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Auch noch besser, als ich gedacht hätte. Mhm. Also wir hatten ja im Trailer auch schon so ein paar Sachen gesehen, wo ich auch schon positiv beeindruckt war. Ja, also in Sachen Effekte kann man wirklich, also gerade in Bezug auf das Budget, wirklich überhaupt nichts aussetzen an dem Film.
Nein. Würde ich sagen. Und meine Befürchtung war so ein bisschen, dass man im Trailer sozusagen schon so das Highlight auch an Effekten sieht.
Ja, was man natürlich so oft schon dann vorgesetzt bekommt.
Genau, und das fand ich bei dem Film eigentlich nicht so. Also,
Man hat sich gut gefallen.
Also die Effekte haben mir wirklich gut gefallen und auch der Einsatz der Effekte oder eben generell so die Weltraumshots, wenn es darum ging, halt irgendwelche also gerade, ich glaube, im Trailer waren die ja auch schon zu sehen, die
Zeppeline.
Die Zeppeline, ja, als große Raumschiff, aus denen die kleinen UFOs rausgeflogen
kommen. Das sah einfach wirklich
klasse aus. Also so als Science-Fiction-Fan war ich echt positiv überrascht und begeistert von dem, was man gesehen hat.
Auf jeden Fall. Aber was würdest du sagen zum Film an sich? Oder,
sollen wir jetzt die Stichworte noch weiter durchgehen?
Ach ja, deine Stichworte. Ja, gut,
dann sag mal jetzt mein zweites Stichwort ist mulmiges Gefühl.
Ah, da erkenne ich mich wieder.
Und ich erkläre es kurz. Also die Stimmung auch im Kino hat mir eigentlich prinzipiell gut gefallen. Das war halt echt
so. Es war diese ausgelassene Stimmung.
Sehr ausgelassene Stimmung. Es wurde applaudiert bei coolen Szenen.
Ja, es wurde sehr viel gelacht. Also sehr viel gelacht.
Also
das Publikum hat noch mehr gelacht als ich auf jeden Fall. Also,
ja, aber. Also ich würde auch so generell sagen, das ist echt so ein Film und da hat diese Vorpremiere halt gut funktioniert. Das ist ein Film, ein, zwei Bier, jetzt nicht unbedingt Whisky Cola, wobei das vielleicht auch passen würde, aber halt irgendwie lockere Atmosphäre. Das ist kein Film.
Da kommt man zusammen, man hat sich auf den Film gefreut, man ist gespannt, man will sehen, was jetzt dabei rausgekommen ist. Eine neue Idee, eine neue Art von Film.
Aber halt eine lockere Atmosphäre, jetzt nicht irgendwie Inglourious Basterds oder so, wo man aufpassen muss oder wo die Action im Dialog ist oder so.
Genau, wo man wirklich die Aufmerksamkeit immer voll da sein muss.
Ja.
Sowas ist es natürlich nicht, es ist eher locker. Also es hat mich ein bisschen an die Feuerzangenbowle erinnert von der Atmosphäre im Kino. Ich weiß nicht, ob du die mal geschaut hast.
Leider nicht, nein.
Ich habe die zum Beispiel mal hier im Hörsaal geschaut, bei uns im Audimax.
Mhm.
Und das wird ja richtig zelebriert da. Ne? Da weiß ja jeder, welche Szene zunächst
kommt. Ich hab mal Big Lebowski bei uns im Hörsaal abgeguckt. Und das war halt auch so eine Stimmung von
genau sowas. Und daran hat es mich erinnert. Ja. Ne? Obwohl natürlich keiner den Film kannte.
Und da will ich eben den Vergleich zu Transformers ziehen. Weil das ist für mich eigentlich dieses typische, in Anführungszeichen, Popcorn-Kino, wo ja mal gerne gesagt wird, Mensch, sei doch nicht so streng zu dem Film, das ist ja nur ein Film, schalt doch mal den Kopf aus, es geht nur um den Spaß.
Genau.
Und prinzipiell würde ich bei dem Film auch sagen, so als generellen Eindruck, dass der Film auch so funktioniert.
Auf jeden Fall.
Bei Transformers, also ich habe den ersten Transformers auch nur gesehen, aber bei dem Film war das halt echt...
Ich kenne
leider alle drei. Also... ich habe mich beleidigt gefühlt.
Genau das. Es gibt halt einen Unterschied zwischen man schaltet den Kopf aus und man denkt einfach nicht so genau nach über die ganze Logik in dem Film und dann kann auch mal ein unlogischer Film funktionieren und gut unterhalten. Aber bei Transformers ist es einfach nicht mehr möglich, den Kopf auszuschalten, weil man kann keine Scheuklappen aufsetzen, die so groß sind, dass man jeden dummen Spruch und jede blöde Szene einfach ignorieren kann. Das geht einfach nicht mehr irgendwann.
Transformers versucht, glaube ich, auch zu sehr ernst zu sein, während der Film einfach die Albernheit und auch die alberne Prämisse...
Der Film weiß natürlich, es geht in diesem Film um Nazis, die vom Mond kommen. Der Film weiß, dass er nicht versuchen soll, hier irgendwie ein ernster, auch wenn es ein erster Actionfilm, es will er nicht sein.
Aber nochmal zu dem Stichwort, mulmiges Gefühl. Also das halt erstmal so, die Stimmung war ausgelassen, sehr junge Leute auch. Und das mulmige Gefühl kam eben so ein bisschen, oder der Gedanke daran auch, es geht halt eben auch um Nazis. Und manchmal, also aufgrund des Publikums um mich herum habe ich mich dann auch oder ich hatte die Befürchtung, dass dann manchmal so eine dreckige Lache durchkommt, wenn eben der Arm zum Hitlergruß gehoben wird oder wenn die Hauptquartiere im Hakenkreuz-Ästhetik gezeigt werden. Da war halt so meine Befürchtung am Anfang, hoffentlich kippt das jetzt hier nicht irgendwie ins Unangenehme von der Stimmung her. Und auch, ich meine, es war mir eigentlich ziemlich klar, dass der Film selber nicht irgendwie anfängt, sehr schwierig zu werden. Aber ich hatte die Befürchtung, gerade aufgrund
der Stimmung, meinst du? Ja. Ja, es ist natürlich immer ein schwieriges Thema, inwieweit man jetzt über Nazis lachen kann und darf und sollte und will.
Ja.
Das stimmt. Und das ist natürlich... Man ist sich halt selber nicht so ganz sicher, wenn dieser Film halt anfängt, will ich jetzt lachen oder inwieweit will ich jetzt lachen? Weil natürlich die Prämisse ist irgendwie völlig bekloppt, ne? Aber es geht halt immer noch um die Nazis und jeder hat die Verbrechen der Nazis zumindest noch im Hinterkopf, auch bei diesem Film immer. Und man muss halt dann schauen, inwieweit jetzt das so grotesk wird, dass es dann einfach in Ordnung ist, darüber zu lachen und man einfach den nötigen Abstand hat, ne? Oder halt irgendwie dann, dass man es halt auch schafft, dann irgendwann zu erkennen, dass diese Nazis in diesem Film halt auch nicht mehr so viel mit den Nazis zu tun haben, die halt in der Geschichte vorgekommen sind. Es ist halt ein Film und der Film benutzt halt die Nazis für sich als die Gegner halt oder als die Protagonisten in gewissem Sinne. Es ist ja kein. Das Thema hatten wir aber in Inglourious Basterds auch. Ne? Inwieweit ist das in Ordnung? Viele Leute stören sich daran. Also ich habe damit kein Problem, wenn
bei
man halt
wirklich. Inglourious Basterds war das für mich halt eher auch so ein. Ich meine, gut, den haben wir vor ein paar Wochen ja zusammen auch geguckt nochmal. Ich meine, Inglourious Basterds ist einfach auch ein ganz anderer Film an sich. Ne? Und ich meine, gut, es geht auch eher ums teilweise nicht albern, aber ums
ja, es ist Comichafte halt so grotesk, manchmal. Ne? Ja. Und entstellt.
Aber bei dem Film war es halt echt so, also es war halt nur meine Befürchtung auch am Anfang. Das hat sich zum Glück nicht bestätigt, dass ich irgendwann dachte,
also
so.
Also bei 1Guy jetzt.
Jetzt, ne? Bei 1Guy, genau. Dass ich halt. Ich hatte halt kein mulmiges Gefühl den ganzen Film über solche symbolischen Dinge zu lachen. Aber da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf zurück. Ich hatte eher andere Probleme mit dem Film.
Ich auf jeden Fall auch. Das war nicht mein Problem. Dann lass uns doch erstmal noch deinen dritten Punkt abgehen und dann werde ich nämlich nochmal meine Form des mulmigen Gefühls erklären.
Ja, sonst oder geht das nicht in die Richtung?
Ich glaube, das würde uns in eine andere Richtung führen.
Okay. Mein dritter Punkt. Und dann war ich, glaube ich, einfach danach zu faul, weiter irgendwie mitzuschreiben. mein dritter Punkt, ja. Ich meine, ich wollte den Film auch gucken. Mein dritter Punkt ist die Synchro. Da haben wir im Kino schon abseits von, also so generell über Filme halt so ein bisschen
vorher, visitiert. So als Gehirnjogging.
Genau. Also ich bin jemand, der halt hauptsächlich eigentlich immer, wenn es geht, Filme im O-Ton schaut. Und O-Ton ist für mich halt dadurch, dass das meiste, was ich gucke, halt Hollywood ist nur mal Englisch. Ich gucke meine Filme auf Englisch, ich lese meine Comics auf Englisch, ich höre meine Podcasts meistens auf Englisch. Englisch ist für mich die Sprache der Wahl in Sachen Unterhaltung.
Ja.
Und du bist ein bisschen abseits davon, du hast keine Probleme mit englischer Synchro,
richtig.
Du hast aber auch keine mit englischem O-Ton, du hast aber auch keine Probleme mit deutscher Synchro.
Genau, also meine Lieblingsfilme gucke ich mir natürlich auch im Original an, aber ich habe kein Problem damit, wenn ich wirklich mal einen Film auf Deutsch schaue, einfach weil es Ich finde, es ist angenehmer, einfach, man muss nicht so dabei sein beim Kopf. Also auch wenn man wie wir ja wirklich viel auf Englisch guckt, ist es halt immer noch nicht ganz so einfach, wie es auf Deutsch zu gucken. Und deswegen habe ich halt wirklich bei manchen Filmen, wo halt die Dialoge vielleicht nicht so wichtig sind und es mehr dann um die Story geht oder um die Action oder um die Effekte, dann kann ich auch mal einen Film auf Deutsch gucken.
Ja, und mein Punkt war halt in dem Film, jetzt bei I'm Sky, dass gar nicht jetzt mal so dieses Geschmack. Ich meine, das sind halt jede Menge deutsche Schauspieler. Da wird eine Menge Deutsch gesprochen in dem Film. Mein Problem war eher in den Momenten, wo ich jetzt auch, dadurch, dass der Film eben eher aus Skandinavien ja kommt, auch gar nicht so weiß quasi, wie ist der Film im Anführungszeichen
genau
im Original.
Genau das habe ich mich auch gefragt.
Weil es gibt Szenen zwischen Amerikanern und den Nazis,
genau
die halt auf Deutsch sind, wo ich mir denke, eigentlich...
Ja, die können sich eigentlich gar nicht verstehen.
Exakt, und ich glaube, darum geht es teilweise auch in den Dialogen, in der Szene... Aber dadurch, dass es jetzt alles deutsch synchronisiert ist, kriegen wir das gar nicht mit.
Genau, und es gab ja auch ein paar Witze, die halt darauf aufbauten.
Auf
so Missverständnisse.
Genau. Und das war halt in der deutschen Synchro nicht da.
Das ging halt leider verloren dann.
Das war so ein bisschen, um nochmal wieder den Vergleich zu wagen, wie bei Inglourious Basterds. Ich habe den damals quasi in der deutschen Version im Kino geguckt. Und jetzt, als wir den vor ein paar Wochen nochmal geguckt haben, in Anführungszeichen im O-Ton, der Film ist ja eigentlich dreisprachig. Da ist mir halt nochmal aufgefallen, wie Brad Pitts texanischer Dialekt-Slang durchkommt und wie wichtig der in manchen Szenen einfach ist.
Einfach für seine Figur halt.
Für seine Figur und auch für die Handlung und wie das halt in der Synchro wegfällt. Und so ein bisschen, also jetzt nicht so fundamental, aber ein bisschen ist mir das bei diesem Film auch aufgefallen. Einfach, also ich habe, wie gesagt, eher die Präferenz Englisch, aber wenn ich dann auch eine Synchro mir anschaue, dann geht das auch nach einer Zeit. Aber bei dem Film habe ich ja, bei Einscan hatte ich jetzt echt das Problem, dass da irgendwie so ein Hindernis aufgebaut wird, was eigentlich nicht sein
müsste. Ja, auf jeden Fall, das Gefühl hatte ich auch. Also ich glaube, ich hätte mir den Film auch lieber im O-Ton dann angeschaut, mit Untertiteln, wenn nötig. Also es wär mir lieber gewesen, wenn er so gelaufen wäre im Kino. Damit man einfach immer klar unterscheiden kann.
Richtig.
Hier wird gerade synchronisiert, dann ja nicht mehr, aber also hier wird gerade wirklich Deutsch gesprochen, auch im Originalfilm, und hier wird dann Englisch gesprochen oder was auch immer dann im Originalton gesprochen wurde
halt. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ohne jetzt auch zu konkret zu werden, weil wir wollen auch nicht so sehr in der Diskussion spoilern, vielleicht später noch. Es gab eine Szene, die war in Englisch. Es fing irgendwo in der Szene auf Englisch an.
Meinst du dieser Unterricht?
Genau, diese da war das. Genau, da war das. Da war das. Genau, das kennt man auch aus dem Trailer. Da wird tatsächlich ins Englische gewechselt.
Genau. Also es geht in dieser Szene darum, dass wir eine Schulklasse vor uns haben.
Ja.
Und die Lehrerin möchte halt den Kindern Englisch beibringen, weil halt die Invasion auf die Erde halt kurz bevorsteht. Und deswegen ist halt jetzt wichtig, dass auch die arischen Kinder Englisch sprechen können.
Genau. Und da dachte ich, okay, ja, man scheut sich nicht, auch in dieser Variante halt Englisch zu sprechen. Okay, vielleicht haben wir dann ja eben nicht dieses Problem dieser Sprachbarriere oder dieser...
Ja, gerade in dieser Szene, ich wusste dann auch nicht, wo war jetzt der Originalton oder was war jetzt im Original wie gesprochen? Wurde das jetzt auf Englisch gesagt, ne, im Original vermutlich? Und wann wurde wieder zu Deutsch zurückgewechselt dann? Hm. Ja, es ist sehr schwierig leider.
Also, ich würde es... Also wie gesagt, also es ist ja immer eine Geschmackssache, aber ich habe das Gefühl, dass bei diesem Film dass es über dieses Argument Geschmackssache hinausgeht, dass man tatsächlich dafür plädieren kann, es ist irgendwie auch problematisch mit der Synchro. Ja. Es ist irgendwie ein Hindernis zusätzlich, was aufgebaut wird. Außer jetzt zu sagen, dieses, oh, aber das ist ja eigentlich nicht O-Ton und es geht Atmosphäre verloren, bla bla bla. Es geht irgendwie mehr verloren.
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also wenn ich einen Film schaue wie Robocop, dann kann ich mir auf Deutsch angucken, das ist kein Problem. Aber wenn ich Einsky gucke, dann wenn möglich im Originalton.
Ich frage mich halt eben, was tatsächlich bei dem Film Originalton war. Weil in vielen Szenen war es wirklich, wo Deutsch gesprochen wird, da hast du auch eine Lippensynchronität gesehen.
Also ich denke, Udo Kier wird immer Deutsch gesprochen haben in diesem Film.
Ja, auf jeden Fall. Gut. Das sind meine Stichworte. Du hast jetzt auch ein mulmiges Gefühl
gehabt. Ja, ich hatte ein anderes mulmiges Gefühl, eine andere Form davon. Nicht so sehr auf die Nazi-Thematik bezogen, sondern einfach, dass ich schon früh die Befürchtung hatte, dass der Film meinen Erwartungen nicht gerecht werden kann.
Oh, eine sehr schöne Überleitung. Jetzt geht's ans Eingemachte.
Ja, natürlich muss ich gestehen, dass ich unglaublich hohe Erwartungen an den Film hatte. Vielleicht zu hohe Erwartungen. Und relativ früh habe ich schon so ein bisschen geschaudert und mich gewundert, was für eine Art Film es dann doch ist. Das fing an eigentlich schon bei der Szene, wo sie, also den ganz am Anfang halt, nachdem die beiden halt auf dem Mond gelandet sind und sie dann halt den Schwarzen mit in diese Nazi-Festung gebracht haben und sie ihn dann verhören. Das ist ja nach ein paar Minuten im Film.
Ja.
Und allein... Und dieser Schwarze ist halt so, wie man es halt so aus Hollywood kennt, würde ich behaupten. Also obwohl der Film ja nicht aus Hollywood kommt in dem Sinne. Aber diese Figur ist halt so dieses Hollywood-typische, dieser locker, coole, schwarze Typ, der immer so einen lockeren Spruch auf den Lippen hat und auch mal so einen blöden Witz macht, ne, und auch nicht so knapp. Mhm. Und das hat mich schon gestört. Nicht, weil ich das prinzipiell blöd finde, aber es hat mich auf jeden Fall sehr gewundert, dass das in diesem Film verwendet wird. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet also in diesem Film.
Also ich würde auch sagen, dass der Film generell sehr nah an Hollywood rangeht, so von teilweise Ästhetik. Also man merkt den Film zum Positiv, um das als positives Argument zu bringen, man merkt den Film nicht immer an, dass er aus Europa kommt, dass er relativ dass er billiger produziert wird als Transformers mit 250
günstig.
Millionen.
Ja. Günstig, nicht billig.
Ja. Aber das kann sehr gut sein. Also ich hatte auch, das ist ein guter Punkt, dass der Film gar nicht versucht, so sehr so irgendwie einen europäischen Stempel oder einen finnischen Stempel oder halt irgendwie so dieses Alternativ zu Hollywood zu sein, sondern sehr stark sich an Hollywoods Regeln bedient.
Ja, genau das. Es ist halt die Frage, ob man das jetzt positiv oder negativ empfindet. Ich hatte halt die Erwartung, dass dieser Film was völlig Neues sein wird oder was völlig Irres und das ja auch so funktioniert und dass auch seine Struktur halt gar nicht so ist, wie man das normalerweise kennt. Und in dieser Hinsicht habe ich mich schon ein bisschen gewundert, dass man dann doch sehr viel Altbekanntes verwendet hat. Also wenn ich jetzt gerade so an die Story denke oder an die Charaktere und die Einführung und dann so gewisse Elemente einfach,
ja.
so Grundelemente, wie man das halt so aus vielen Drehbüchern halt kennt.
Ja.
Einfach. Also es hat mich gewundert, dass das in diesem Film so gemacht wurde, wie man es eigentlich kennt. Also ich hätte eher gedacht, dass wirklich hier was ganz Neues gemacht wird und was völlig abgedreht ist. Aber vielleicht hat man sich das nicht getraut, weil man dachte, die Prämisse ist schon irre genug, da will ich jetzt nicht noch mehr riskieren oder und dann, dass am Ende dann irgendwie so ein völliger Fehlschlag bei rauskommt.
Mhm.
Also meinst du, das könnte vielleicht so ein Gedanke gewesen sein bei den Filmemachern?
Oh, ich würde jetzt ungern in die Psychologie der Filmemacher einsteigen, aber das kann sehr gut sein, ja.
Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass das so war, weil man ja sich natürlich bewusst war, dass allein die Prämisse schon so ungewöhnlich ist, dass man dann vielleicht nicht auch noch...
Ich glaube auch, dass dieser Film durch die hohen Ambitionen auch auf ein breites Publikum zugeschnitten sein muss. Also das ist kein arzi-fazi Independent-Kopfkino so gesehen. Ja, also kein anspruchsvoller Film auch. Kein künstlerisches Produkt mit einer, tiefgreifenden Botschaft, sondern wie wir ja gesagt haben, es ist halt wirklich Popcorn-Kino. Und dementsprechend, ich habe mich manchmal auch gefragt, wo will der Film eigentlich hin mit uns und was, während des Films vor allen Dingen, wo will der Film hin und was wäre jetzt eigentlich das zu Erwartende? Und der Film, hat meine Erwartungen jetzt auch irgendwie nicht übertroffen oder hat halt nicht irgendwie mit den Erwartungen während des Films, die sich halt aufgebaut haben, jetzt auch nicht irgendwie gebrochen oder so, dass ich sage, oh mein Gott, da war ja ein unglaublich interessantes Ende oder die Story. Ich würde auch so weit gehen, das ist mir auch beim Schauen aufgefallen. Die Dialoge sind das Schlechteste am ganzen Film.
Auf jeden Fall, ja. Vor allem die blöden Sprüche. Also.
Exakt. Also generell die Dialoge und auch das Drehbuch. Meiner Meinung nach merkt man, dass das Herzblut und das Geld in die Bilder und vor allen Dingen in die schon angesprochenen Effekte
geflossen sind. Genau das. Und dass man sich danach dann eher gesagt hat, gut, bei den Dialogen, bei der Story, da machen wir es zweckmäßig.
Ja.
Wir bilden den Rahmen für die Effekte.
Ja.
Und wir wollen da jetzt nicht versuchen, durch die Story zu bestechen oder durch unsere guten Charaktere und Dialoge.
Exakt, also Charaktere waren für mich eigentlich nicht vorhanden. Das waren alles irgendwie so.
Ja,
also
es ist ja wirklich, da kann man dann wie Mr. Plinkett bei seinem Star Wars Review, könnte man jetzt auch fragen, was wissen wir denn eigentlich über die Hauptcharaktere?
Ja.
Und wie gesagt, wenn wir nicht beschreiben dürfen, wie sie aussehen, dann können wir halt so gut wie gar nichts sagen.
Richtig.
Also,
richtig. Ja. Was bei den meisten der Nazis halt auch, da funktioniert das meiner Meinung nach auch eher, dieses eindimensionale, es sind halt einfach die Bösewichte. Also gerade Udo Kier ist auch gut besetzt und auch gut gespielt. Mhm. Halt einfach dieses irgendwie zutiefst bösartige, aber irgendwie auch nicht absurde. Er schafft es irgendwie, diese total absurde Rolle glaubhaft zu machen.
Also Udo Kier ist auf jeden Fall für mich auch das Highlight der Besetzung.
Definitiv,
auf jeden Fall.
Ja.
Also seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe in dem Trailer, dachte ich, er passt einfach so gut da rein in diese Rolle.
Ja.
Also er passt einfach wirklich, sein Gesicht passt so gut in diese Uniform. Er strahlt halt wirklich schon diese Autorität aus. Das passt einfach sehr gut in diese Rolle, halt des neuen Führers, die er halt inne hat.
Wir wollen aber nicht zu sehr in den Inhalt gehen. Also das, ja, ja. Sonst kriegen wir nachher Ärger.
Aber das werden die meisten ja auch schon nach ein paar Minuten dann erkennen. Ja. Aber was du gerade sagst mit Gut und Böse, weil gut, die Nazis sind natürlich die Bösewichte in dem Film. Ich fand es allerdings interessant, dass ich mich selber des Öfteren gefragt habe, welche der beiden Parteien ich jetzt eigentlich über die andere triumphieren sehen wollte. Ich wusste eigentlich nicht genau, ob ich jetzt als Zuschauer eher auf Seiten der Nazis stehe oder auf Seiten der Erdenbewohner. Ging dir das auch so?
Wow, ich habe gar nicht so sehr Partei ergriffen, weil für mich die Nazis auf dem Mond mit ihren UFOs und fliegenden Untertassen und Zeppelin als Raumschiffen absurd waren. Herrlich absurd auch irgendwo. Ich habe mich vor allen Dingen sehr an den Effekten und an den Szenen im Weltall eben auch erfreuen können. So schön Science-Fiction auch. Cooles Design der Raumschiffe einfach irgendwie auch.
Natürlich, gerade die Nazis in UFOs. Ja, das finde ich einfach herrlich.
Ja, und dass ich gar nicht, also ich habe auch nicht großartig so sehr mitgefiebert, weil als es dann anfing, auch mehr auf der Erde zu spielen und auch quasi die, ohne jetzt konkret zu werden, aber so quasi die Position der Erde, also die Gegenposition der Erde zu den Nazis, es hat für mich nicht gut funktioniert. Also da würde ich halt generell jetzt auch gerne zu kommen, zum Humor. Das geht für mich so ein bisschen ineinander über, dass halt der Gag der Nazis auf dem Mond, um das alles Ganze nochmal zu wiederholen, der funktioniert. Der ist auch irgendwie tragbar für so einen Film. Der Gag auf der Seite der Erde, was auf der Erde für politische Verhältnisse herrschen und wer der Gegenspieler auf der Erde ist, das hat für mich nach den ersten 3 Minuten nicht mehr funktioniert.
Also bei mir teils. Ich fand, es gab einige sehr lustige Stellen, aber auch einige ziemlich blöde Stellen.
Auf Seiten der Erde?
Ja, auf Seiten der Erde. Ja. Also gerade was halt Humor angeht.
Ja,
also manchmal war es halt einfach blöd und manchmal war es schon lustig, obwohl es halt nicht sonderlich intelligent war. Also auch das war eine Sache, die mich gewundert hat an diesem Film, dass er nämlich wirklich versucht hat, bis zum gewissen Punkt gesellschaftskritisch zu sein.
Das habe ich überhaupt nicht gesehen in dem Film.
Das hast du nicht gesehen in dem Film?
Das habe ich nicht gesehen in dem Film. Das war für mich ein reines Lippenbekenntnis, diese vermeintliche Gesellschaftskritik.
Ach komm, gerade gegen Ende hin.
Ja, gerade gegen Ende hin. Ich habe mich gegen Ende hin echt gefragt, so, der Film hätte mich nochmal wahrscheinlich so zum Ende heraus, so in der letzten Viertelstunde, in den letzten 10 Minuten, hätte der vielleicht nochmal meinen Gesamteindruck nochmal richtig schön umkrempeln können, wenn man es geschafft hätte, einen runden Abschluss zum Thema Nazis auf dem Mond zu finden, der so im Ansatz auch kopflastig war. Das war meine Erwartung auch beim Schauen, dass ich mir dachte, okay, man muss eigentlich sich ja irgendwie politisch korrekt in Anführungszeichen aus dieser Story wieder rausschreiben, ohne die Nazis zu den Helden zu machen und irgendwie auch diesen Political Correct Stempel halt drauf zu drücken.
Aber
und
das
zu
sagen, wir, das wir, hast du wir nicht so empfunden.
Nein, das war für mich, also doch, aber wie gesagt, eher als Lippenbekenntnis.
Also
das
mein war Problem war nämlich, dass ich dich unterbreche, aber also mein Eindruck war wirklich genau das Gegenteil. Mich hat es nämlich wirklich gestört, dass dieser Film genau das, was du vermisst hast, meiner Meinung nach viel zu stark gemacht hat am Ende, was einfach seinem Konzept und seiner Groteske überhaupt nicht gerecht wird. Also ein so dermaßen absurder Film wie Iron Sky, der muss mir nicht am Ende erzählen, was für eine Meinung er hat.
Richtig. Mir auch nicht. Aber er hätte mir in einem Gag- und Effektfeuerwerk mit so einem klitzekleinen Tüpfelchen von I-Pünktchen namens oh, da ist ja irgendwie ein wahrer Kern drin. Der hätte irgendwie so über Humor noch so ein Statement machen können.
Also ich fand, das Statement war
so,
da.
Das war für mich, um nochmal den Vergleich zu machen, obwohl die Filme in ganz anderen Welten spielen, Inglourious Basterds. Der hat für mich am Ende der hat für mich diese irgendwo auch absurden Stränge gut zusammengeführt, ist der Absurdität treu geblieben, hat aber irgendwo so ein,
ach ja,
ein,
Natürlich, ja.
Ja, also der hat sich, der hat das Ganze gut abgeschlossen. Man könnte sagen, der hat sich gut aus dieser Affäre.
Er hat sich aus der Affäre gezogen, genau.
Ja,
er hat
ohne nicht das negativ zu meinen.
Ja, ja. Er hat nicht unbedingt so eine perfekte Message hinterlassen, aber er hat seine eigene groteske Welt elegant verlassen, könnte man vielleicht sagen.
Genau das. Und das hat Iron Sky meiner Meinung nach nicht geschafft.
Da hast du recht.
Weil man hat es für notwendig gehalten, irgendwie mit dem Holzhammer diese Message irgendwie versuchen rüberzubringen.
So siehst du das.
Gut. Und ich will nicht den Holzhammer bei sowas haben, sondern ich will, wie gesagt, ein Gag-Feuerwerk haben. Ich will
gut, Absurdität. Dann sind wir uns da doch einig. Ich dachte nämlich erst, du hättest diese Message gar nicht wahrgenommen oder was da. Also
sie hat für mich nicht funktioniert. Ja. Sie war da, aber sie war nur gewollt. Genau,
das meinte ich nämlich gerade. Wenn es nämlich in dieser Form ist, dass es halt wirklich, wie du sagst, mit dem Holzhammer geschieht, das macht, also ich mag das eh nicht sonderlich gerne, wenn das halt in so einer Deutlichkeit immer gemacht wird, weil dann wirkt es halt wirklich wie jemand, der mir irgendetwas erzählen möchte und nicht wie eine Botschaft, die sich automatisch aus dem Film ergibt. Mhm. Und gerade halt bei einem Film wie Iron Sky, finde ich, funktioniert das halt nochmal um einiges schlechter. Weil der Film ist einfach so grotesk. Die einzige Sprache, die er halt hat, ist seine Absurdität und sein Humor oder sein Irrsinn.
Ja.
Und wenn er nicht auf diesem Level mir eine Message geben kann, dann soll er mir gar keine Message geben.
Und da würde ich sagen, das hat er, also für meinen Geschmack hat der Film das. Der hat die Message auf seinem eigenen Level rübergebracht und das war leider plump. Der ganze Film über war großteils von vielen Gags plump.
Ja.
Das hat mich gestört. Ich habe, während viele gelacht haben, habe ich eher die Augen gerollt und gesagt, also bitte, das ist jetzt die einfachste Pointe und der einfachste
Gag. Wo man dann sofort weiß, bevor man die Pointe gehört hat, das muss jetzt kommen.
Mhm.
Klar, ich habe auch ab und zu mal zu dir rüber geschielt und
da
waren wir uns einig. Also ich habe bei vielen Stellen gelacht, aber ich habe bei noch mehr Stellen nicht gelacht.
Und lustigerweise habe ich, glaube ich, auch, also an ein, zwei Stellen musste ich mich echt zurückhalten, nicht als einziger im Kinosaal zu lachen. Weil ich musste zum Beispiel lachen, als in einer Weltraumschlacht so ganz kurz so dieses Darth Vader Star Wars Team. Ganz kurz
angedeutet. Ich war mir auch nicht sicher, ob sie das durchziehen. Ja.
Genau, ich fand das so lustig.
Die ersten Töne wirken nämlich echt so, als wollten sie es machen.
Ja.
Ja, aber dann haben sie es gelassen. Sie haben es wirklich nur angedeutet.
Und diesen Humor habe ich vermisst in dem Film.
Ja,
diese Art von Humor. Genau,
diese Hommage eher.
Genau.
Ne? Und nicht diese One-Liner, dieses
es gibt
Achtung, jetzt wird's witzig.
Es gibt noch eine Szene, da können wir vielleicht nachher noch so in so einem Spoiler-Rahmen, wo wir sagen, ab jetzt wird Spoiler, das wird direkt hinweisen und so, da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Da war halt eine Szene, die ich ein bisschen konkreter ansprechen möchte, die hat gut funktioniert, aber das war dann auch nur so die Nadel im Heuhaufen.
Weißt du? Ja, also in Sachen Humor auf jeden Fall.
Und darauf baut der Film halt leider auf. Also
das ist es ja, ne? Der Film hat sich halt dazu entschieden, sein Material sehr humoristisch anzugehen. Und in dieser Form ist er halt meiner Meinung nach auch gescheitert. Weil, ich meine, gut, bei Humor, da kann man sich immer drüber streiten, aber das ist einfach nicht meine Art von Humor.
Mhm.
Also wirklich nur so ganz platte Sprüche zu bringen, so Schenkelklopfer kann man das halt nennen.
Ja.
Und das ist einfach nicht meine Form von Humor. Das kann man auch lustig finden, das ist auch völlig in Ordnung, wenn man das lustig findet. Und es gibt auch Filme wie Die nackte Kanone, da kann ich auch mal über völlig blöde Sachen lachen. Aber das
Nackte Kanone ist mir auch öfter eingefallen bei dem Film, weil Nackte Kanone ist für mich, es ist albern, aber es ist für mich immer noch dieses bewusst albern. Also es gab für mich jetzt bei Iron Sky auch Logiklöcher von der Story her, wo ich
sage,
Story, Drehbuch her, sorry, aber das auch in einer Komödie kann ich euch das nicht abkaufen.
Eben, und auch wo du ja vorhin sagtest, Popcorn-Kino, was kann man dem Popcorn-Kino verzeihen? Ich bin nämlich nicht jemand, der sagt, nur weil ein Film versucht zu unterhalten und tolle Action zu bringen, hat er deswegen überhaupt keine Bringschuld in Sachen Story.
Ja.
Also so jemand bin ich einfach nicht.
Ja.
Ich meine, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen im Sinne von District 9 in dem Zusammenhang, wo ich halt auch der Meinung bin, dass dieser Film eine tolle Idee hat und auch einige Aspekte, die mir sehr gut gefallen, aber einfach so viele Grundfragen überhaupt nicht geklärt sind in Bezug auf dieses Szenario mit den Außerirdischen auf der Erde, dass für mich dieser Film einfach ein Fehlschlag ist.
Mhm.
Und so ähnlich wäre das halt für mich dann auch mit Iron Sky. Also ich würde ihn nicht als Fehlschlag bezeichnen.
Das würde ich auch nicht tun. Das wäre für mich zu hart.
Ich war auch selber wirklich, also ich war so ein bisschen, es war so ein ständiges Auf und Ab bei mir. Manchmal dachte ich, oha, ich glaube, ich muss echt am Ende des Films sagen, er hat mir nicht gefallen. Und dann dachte ich wieder, boah, jetzt ist er wieder genau da, wo ich ihn haben wollte.
Ja.
Es war wirklich so ein ständiges Auf und Ab. Und im Nachhinein würde ich schon sagen, er hat mir gefallen. Viele Aspekte haben mir gut gefallen. Viele Aspekte haben mir überhaupt nicht gefallen. Aber was am Ende dabei rauskam, war schon noch mehr positiv als negativ.
Ja.
Würdest du das teilen?
Würde ich auch sagen. Also wenn es die Frage ist, Daumen hoch oder Daumen runter, ich würde sagen Daumen hoch mit Vorschusslorbeeren oder ja, nicht Vorschuss, ja, aber mit die Prämisse fließt mit ein und auch dieses unkonventionelle.
Also seine ganze Erstehungsart.
Ja, das
ist natürlich was ich wirklich gerne in Zukunft öfter sehen möchte.
Ja.
Filme, die versuchen, auf eine andere Weise zu entstehen.
Und das ist halt auch so dieses, in vorherigen Diskussionen habe ich das ja auch mal zu dir gesagt, generell ist so meine Herangehensweise man kann mich sehr leicht überzeugen bei Musik, bei Filmen, bei Videospielen, bei allen Dingen, wenn man mir das Gefühl vermittelt, so etwas habe ich noch nie erlebt zuvor. Ja. Noch nie gesehen, noch nie gehört, noch nie gelesen. Und das schafft Iron Sky grundsätzlich schon, aufgrund dieser Prämisse zu sagen, okay, das ist so abgefahren, das habe ich noch nie. Die Nazis auf dem Mond, vielleicht gibt es Leute, die Zuhörer, die sagen, ja, aber da gibt es doch den Film XY oder den Comic XYZ. Kann man gerne irgendwie an uns herantragen, aber...
Ja, wir kannten es noch nicht.
Ja, also ich kannte diese Prämisse vorher noch nicht. Und noch ganz kurz, hatte ich dir auch erzählt von einem vorherigen Gespräch mit einem Kumpel, was ich geführt hatte, der die Befürchtung hatte, so dass es dieses Konzept ist, die Prämisse ist etwas, was 20 Minuten trägt. Und da würde ich schon sagen, auch bei jetzt nach dem Schauen, das hält diese 93 Minuten, also länger hätte er nicht sein dürfen, aber er müsste auch nicht unbedingt kürzer sein. Also schon in voller Filmlänge klappt es. Nur hätte ich auch gerne manche Szenen ausgetauscht und gesagt, sorry, das bringt den Film jetzt nicht voran.
Ja.
Das lässt uns auf der Stelle treten. Viele Gags waren für mich auch zu platt. Aber dann waren wieder so manch andere dabei, wo ich sage, das ist genau mein Humor oder mein... Da wird nur mehr als der Lachmuskel irgendwie. Da ist auch ein bisschen was im Kopf, was mich lacht.
So ein paar Kleinigkeiten gab es da auch.
Und also diese, auch nicht so diese Star Wars-Geschichte. So.
Ja. Also deswegen, ich würde schon sagen... Wenn man auf ungewöhnliche Filme steht, auf groteske Filme, auf ein wenig abgedrehte Filme, dann ist auf jeden Fall Iron Sky, also von mir, eine Empfehlung. Allerdings sollte man nicht so viel erwarten wie ich. Also ich habe im Vorfeld gehört, der Film sei eine Mischung aus Sin City und Inglourious Basterds. Und ich kann zwar verstehen, wie vielleicht diese Meinung zustande kommt, aber man muss einfach dann ehrlich sein und wirklich zugeben, dass er keinem dieser beiden Filme auch nur ansatzweise das Wasser reichen kann.
Zumindest nicht in den Qualitäten, in Ästhetik manchmal, in Thematik manchmal.
Ja, also er hat Stil in gewisser Weise, er hat eine interessante Prämisse, er macht manche Sachen auf eine neue Weise, aber niemals so, dass es reichen würde, dass er brillant wird.
Ja.
Wie es halt in Glorious Bastards meiner Meinung nach ist. Und Sin City, Sin City ist vielleicht nicht brillant, aber auf jeden Fall ein ziemlich großartiger Film meiner Meinung nach.
Da würde ich jetzt auch nicht widersprechen.
Ja. Wollen wir sonst jetzt hier den Spoiler-Part nochmal dranhängen?
Ja, ich überlege auch gerade, ob ich noch irgendwas Generelles zu Iron Sky... Irgendwas... Nee, aber irgendwie fällt mir auch nichts mehr ein. Ich würde auch noch gerne... Für wen ist der Film? Ich würde auch sagen, wie schon im Vorfeld, weiß ich nicht, mit ein paar Kumpels und ein paar Bier und einer lockeren Atmosphäre kann man... Also ist der Film, glaube ich, dann auch wieder ein bisschen lustiger. Ich würde auch durchaus sagen, so Science-Fiction-Fans können da gerne mal reinschauen.
Ja.
Halt nicht zu viel erwarten, aber so die Weltraumschlachten und die Weltraumshots, die haben mir echt gut gefallen.
Also, ja, allein aus der Hinsicht stimmt, das könnte schon reichen, um den Science-Fiction-Fan zumindest so erstmal grundlegend schon mal, also dem Film eine Daseinsberechtigung zu geben.
Ist auch kein großer Spoiler, aber ich habe zum Beispiel auch sehr, sehr stark gelacht, als sie so eine typische Star Trek Kameraeinstellung hatten, so, oh, die Brücke wird gerade geschossen.
Und jetzt wackelt alles.
Jetzt wackelt alles und alle springen nach links.
Ja.
Fand ich köstlich.
Ja, das ist, sowas war echt niedlich manchmal.
Aber wir kommen schon langsam zur Richtung, in Spoiler-Territorium. Deswegen würde ich sagen, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, die ihn aber noch sehen wollen, die können hier den Schnitt machen und sagen, gut, die Sendung ist für mich jetzt vorbei. Die verabschieden wir auch höchst offiziell. Die Hausaufgabe für nächste Woche, für nächstes Mal ist...
Ja, das wird sein Alien 3. Den werden wir uns nämlich dann anschauen und wie gewohnt direkt danach den Podcast aufnehmen.
Ja.
Wir beide kennen auch schon die ersten beiden Teile von Alien, die uns beiden ziemlich gut gefallen, oder?
Ja.
Ja, also vor allem der erste, den mag ich sehr gerne. Den haben wir auch zusammen mal geschaut, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, den zweiten.
Den zweiten haben wir einzeln geschaut. Ne? Ja. Ja, also wir sind beide sehr gespannt. Also ich weiß auch nicht viel über Alien 3. Ich weiß halt, dass er nicht, also bei weitem nicht so gute Kritiken bekommen hat, wie die ersten beiden. Und ich weiß, dass es, also ich glaube, es ist David Finchers erster Film gewesen, wenn ich mich richtig erinnere.
So kommerzieller Durchbruch, ne?
Ja,
so, so
ja genau, also erstes große Projekt, genau.
Und wohl auch eher so ein, wie soll man sagen, eher so ein Broterwerb. Kein künstlerischer Impuls, der ihm gesagt hat, ich muss jetzt den dritten Teil von Alien machen, sondern eher so ein Auftragsding. So das.
Aber deswegen interessiert mich der Film halt in doppelter Weise. Einfach, weil ich gerne wissen möchte, wie werden die Alien-Filme weitergeführt und erkennt man da vielleicht schon irgendwas von David Finchers Stil, den man ja in späteren Filmen durchaus zu schätzen weiß.
Genau. Das ist der Plan für die nächste Sendung. Wer den Film noch nicht kennt, kann ihn gerne bis dahin schauen und dann hören, was wir dazu denken. Für den Rest machen wir jetzt weiter und gehen konkreter auf einzelne Szenen ein. Also ab hier übernehmen wir keine Haftung mehr für Spoiler. Betreten auf eigene Gefahr. Elternhaft für ihre Kinder.
Dann fange ich einfach mal kurz an. Ich möchte nämlich kurz sagen, die lustigste Stelle im Film war meiner Meinung nach kurz vor Schluss. Wie genau war das denn nochmal? Wo sie halt fragen, welche Nation hat denn irgendwie keine Waffen oder so gehabt von euch? Und der, also es war so vor dem Kongress der Vereinigten Nationen und es wird in die Runde gefragt, welche von euch Nationen hat denn bitte keine geheimen Waffen entwickelt? Und man sieht den
finnischen geheimes Raumschiff entwickelt mit Bewaffnung.
Ja, die geheimen Raumschiffe, also genau. Und man sieht halt den finnischen Abgesandten, wie er halt leicht zusammengekauert auf seinem Platz vor sich hin vegetiert und beschämt den Finger in die Luft reckt.
Nein, das Kino hat applaudiert
in dem Moment. Also das war für mich der beste Moment in dem Film, obwohl es halt nur ein paar Sekunden war. Aber das fand ich einfach super lustig.
Ich fand dann eben auch den Spoiler, den ich ansprechen wollte, war eher so gegen Anfang, der für mich auch eher auf Papier noch lustiger war als in der Umsetzung, die Anspielung an den Untergang. Die Szene, wo diese was ist sie da, die Werbebeauftragte für die Kampagne von Sarah Palin, die Präsidentin. Das war halt auch so ein Gag, wo ich mir dachte, okay, der zieht für 2 Minuten. Haha, Sarah Palin ist im Jahr 2018 die Präsidentin der Vereinigten Staaten. Haha. Das ist aber leider im ganzen Film.
Auch für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Das hätte man mal so im Hintergrund nochmal anspielen können, ne? Aber dann nicht immer wirklich in aller Deutlichkeit.
Aber ihre Wahlkampfbeauftragte hatte halt ihre Untergebenen in ihrem Büro zusammengesammelt und fängt dann oder bekommt irgendwie die neuesten Werbeflyer präsentiert und fängt dann halt in bester Bruno Ganz-Manier an. Man kennt die Videos vielleicht von YouTube, wie Hitler auf irgendwas reagiert. und sie reagiert halt eben auf diese Werbeflyer, so wie Bruno Ganz in Der Untergang. Und das war halt schon, ne, so dieses typische.
Könnten bitte alle Nicht-Offiziere den Raum verlassen.
Exakt. Und das wäre auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, den hätte ich, glaube ich, mal ganz gerne im O-Ton gesehen. Weil ich glaube, dass da eine Menge der Aufregung und der Flüche bestimmt auf Deutsch waren,
wo man sagt. Was lagen da eigentlich für Entwürfe bei ihr auf dem Schreibtisch? War das einmal die Mona Lisa?
Ich weiß nicht,
ich habe da mal hingeschaut. Es sah für mich aus, als wäre das die Mona Lisa gewesen mit dem Sarah Palin-Kopf. Was halt ihre Designer ihr da als Konzept vorgeschlagen haben.
Das kann sehr gut sein, ja.
Wow. Ich finde es allerdings sehr gut, dass wir heute noch diesen Spoiler-Part machen. Das wird nicht immer nötig sein.
Ja.
Aber ich will nämlich auf jeden Fall mit dir noch über das Ende sprechen. Mhm. Ich muss nämlich sagen, na gut, okay, lass mich anders anfangen. Hattest du den Eindruck, dass der Film ein Happy End hatte? Würdest du sagen, es war ein Happy End? Das ist nämlich gar nicht so einfach, ne?
Ja, doch, schon irgendwie schon alles. Also die Nazis werden besiegt.
Genau, und wenn man an die Hauptcharaktere denkt.
Und was anderes habe ich auch nicht erwartet. Der Film hätte mich jetzt sehr überrascht, wenn er irgendwie die Tür für eine Fortsetzung offen lässt und sagt, aber da ist noch eine zweite Kolonie auf dem Mond oder die Nazis sind bis zum Mars geflogen.
Gut, ne? Also gerade dieser Aspekt hat mich halt sehr an Hollywood erinnert. Wirklich dieses Happy End, wir führen die einzelnen Charaktere aneinander, ne? Love Interest.
Ja, so. Das hat überhaupt nicht funktioniert in dem Film.
Also ich habe mich von Anfang an gefragt, wieso dieses blonde, hübsche Mädchen, also was ja von der Nazi-Ideologie anscheinend ihr ganzes Leben lang geprägt ist, sofort ein Interesse für diesen schwarzen Astronauten hat. Das habe ich einfach nicht verstanden. Das wurde auch überhaupt nicht erklärt.
Nein.
Und also sie scheint ja ein Interesse für die Erde zu haben, aber das muss anscheinend ausreichen in dem Film als Erklärung. Ne?
Und es hat auch sie ist die Einzige, die eine Wandlung in dem Film durchläuft. Sie ist die Einzige, die am Ende in einer anderen Situation ist, als am Anfang des Films.
Ja, das stimmt.
Und dieser Wandel wurde auch nicht erklärt oder nicht verständlich, sondern er wurde einfach nur gezeigt.
Ja, es war dieses typische Element, wir brauchen irgendwie einen wandelnden Charakter.
Und das meine ich so mit dieser Message, die halt mit dem Holzhammer erzählt wurde. Der geläuterte Nazi, der erkennt, dass die Ideologie falsch ist.
Und genau, so die arische ist zusammen
mit dem Schwarzen. Das war ja so ein bisschen die Pointe, was ich dann wieder ganz, ganz nett fand, dass sie eigentlich, wenn sie versucht hat, dieses die Ideologie zu verkaufen, dann war das ja immer über Menschlichkeit und bei ihr ging es ja gar nicht um den Endsieg und die ganzen
Nazi-Ideologie. Natürlich, sie war ja im Grunde auch verblendet, weil sie ja von der Nazi-Ideologie eine ganz andere Vorstellung hatte.
Exakt.
Ja, weil sie
die Schlüsselszene auf der Erde, wie sie mit Skinheads zusammentrifft und merkt, oh, die Skinheads sind ja böse. Ja.
Nachdem sie The Great Dictator geguckt hatte, endlich mal in der langen Fassung und nicht nur im 10-Minuten-Ausschnitt, den sie kannte, und dachte, oh, das ist ja gar kein Propagandafilm.
Genau. Und das meine ich halt mit Holzhammer. Das hat mir nicht so gut gefallen. Dass ihre ganze Geschichte halt
einfach. Also dieses ganze Element. Ich hätte wirklich völlig ohne so ein Statement leben können. Ich finde, dieser Film ist so absurd, dass er mir nicht sagen muss, diese Nazis sind schlecht oder die Nazi-Message ist völlig bescheuert.
Ich glaube, der Film musste das, um Kritik aus dem Weg zu gehen.
Das kann sein.
Sonst kommen nachher die Jugendschützer oder sonst wer auf den Plan.
So kann man sich halt darauf
berufen. Und das war auch meine Befürchtung mit dem mulmigen Gefühl, dass halt irgendwelche Schwachköpfe auf die Idee kommen könnten, mit dem Film ausländerfeindliche Parolen lustig zu finden. Also dass diesen Film als Projektionsfläche für ihr eigenes Gedankengut zu benutzen
und
zu
sagen,
jetzt kann ich endlich mal über sowas lachen.
Ja. Und da wollte man dann wahrscheinlich die sichere Route fahren und hat sich dann
da in die Kritik abgesichert. Da habe ich prinzipiell auch nicht so ein Problem mit, wenn man das ein bisschen intelligenter und mit so einem schönen Augenzwinkern am Ende gemacht hätte.
Aber dann kann es halt wieder sein, dass es halt von allen Leuten nicht deutlich genug erkannt wird. Ne? Das kann ja dann wieder passieren.
Aber ich glaube, da unterschätzt man auch ein bisschen die Intelligenz der Zuschauer.
Aber das war ja bei Der Untergang, hast du auch angesprochen, da war es ja auch die große Diskussion damals, verherrlicht der jetzt irgendwie Mitbeteiligte am Holocaust? Nur weil es halt manche Charaktere gab, die halt auf realen Charakteren, also realen Personen beruht haben, die halt im Film halt so als Sympathisanten dann dargestellt wurden. Ne? Die halt in Wirklichkeit einfach Euthanasie betrieben haben.
Ja.
Und der Film immer sagte, die Filmemacher haben gesagt, wir sind zu einem gewissen Teil hier, wir haben einen Film gemacht und es ist kein Dokumentarfilm, es ist nur daran orientiert. Ja, aber da gab es halt große Kontroversen damals. Ne?
Das stimmt schon, aber also ja. Aber ich bin der Meinung, dass bei solchen Sachen, dass es auch nicht unbedingt förderlich ist, wenn man das halt nur in Schwarz-Weiß kategorisiert und sagt, alles, was irgendwas mit dem Nationalsozialismus zu tun hatte oder heute zu tun hat, ist das ultimativ böse. Sondern ich glaube auch, dass da eine Menge Grauabstufung und teilweise fließende Übergänge sind.
Eben, und deswegen schätze ich Der Untergang auch sehr. Also ich finde ihn auch nicht perfekt und er ist für mich kein großartiger Film, aber er ist für mich ein guter Film, den man sich durchaus mal angucken kann. Aber er ist definitiv nicht ein Film, den man jetzt irgendwie den man in der Schule schauen sollte, was ich von vielen Leuten gehört habe, dass sie ihn da
erkennen. Ich habe ihn damals auch in der Schule gesehen.
Also das ist für mich eher nicht so ein Film, den man in der Schule zeigen sollte.
Ja.
Also dann vielleicht lieber noch im Westen nichts Neues. Weiß gar nicht, ob du den kennst.
Nope.
Ja. Ich habe das eigentlich nur angesprochen, weil ich nämlich nur sagen wollte, ich glaube, ich hätte es sehr gut gefunden, wenn der Film sich getraut hätte, kein Happy End zu haben. Also vielleicht wirklich, wenn es irgendwie, ich weiß nicht, die Nazis hätten es nicht unbedingt schaffen müssen, die Erde zu erobern oder so.
Aber er war schon, er war zum Ende hin Schema F.
Genau
und
das.
Und dann dies und dann das und dann jenes.
Und das,
das besteht aus, die Nazis müssen besiegt werden, die Erdbewohner müssen gewinnen und Happy End, sie bekommt ihren Typen und alle sind glücklich.
Diese Hollywood-Elemente, die haben da einfach nicht reingepasst. So, und ich hätte mir einfach gewünscht, dass sich der Film wirklich getraut hätte, da noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wir brechen auch so mit diesem normalen Hollywood-Konzept und wir machen wirklich unser ganz eigenes Ding hier.
Aber da haben wir auch schon festgestellt, dass das Herzblut nicht unbedingt in der Geschichte oder im Drehbuch lag.
Natürlich.
Aber das hat mir auch.
Ich hätte es mir gewünscht und das war halt einer der Hauptgründe, warum meine Erwartungen dann doch in gewisser Weise enttäuscht wurden. Obwohl ich den Film ja schon mochte.
Ja. An sich. Ja. Gut. Ja. Ich würde auch sagen, dass wir es langsam gegen Ende.
Ja, ich denke, wir haben alles gesagt.
Ja. Prinzipiell eine Empfehlung. Gut, ich meine, jetzt haben wir eh nur noch Leute, die zuhören, die den Film eh gesehen haben.
ja.
Ja.
Also gleich, wenn ihr euch nochmal anschauen wollt, dann tut's ruhig. Wir sind dafür.
Ja, tut nicht weh. Und ich bin gespannt auch, wieso jetzt die Reaktionen sind auf den Film. Kommerzieller Erfolg und auch, ob diese Fundraising-Geschichte funktioniert und was so das nächste Projekt auch der kreativen Menschen dahinter ist. Und
ja. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es sehr zwiegespaltene Meinungen geben wird. Viele Leute, die sagen, super, klasse Film, und viele sagen, das ist absoluter Schund.
Ich glaube, das wird auch so ein Generationsding sein. So, das, was wir an Mitmenschen im Kinosaal hatten, ich glaube, die meisten fanden ihn sehr, sehr gut. So die Reaktion, das Gelächter und so.
Ich denke auch, die meisten haben ihn sogar noch mehr gemocht als wir. Ne?
Das glaube ich auch. Naja, gut. Ja, gut. Dann machen wir das Ding hier zu.
Ja, Alien 3 haben wir schon gesagt. Der steht nächste Woche an. Yep. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall.
Ich auch.
Ich freue mich drauf. Vor allem ein guter Kontrast zu heute. Ein bisschen älteren Film.
Genau, wie angesprochen, halt nicht nur irgendwie was Aktuelles. Und
bis dahin. Der Jim Beam ist auch leer.
Ja, bei mir noch nicht, aber gut.
Ja, jawohl. Also dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Also tschüss von mir.
Ja, wir hören uns nächste Woche.
Entschuldigung.
Ja, ahoi.